herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Empathie. Mein heutiger Gast ist ein ganz außergewöhnlicher Gast, Michael Hüther. Hallo Michael.
Hallo Rüdiger.
Du hast ein Buch geschrieben über die Kindheit, über Kinder, über die Gefühle von Kindern, über Gefühle von Jugendlichen und wie die Welt mit diesen Gefühlen, wie mit diesen Menschen umgeht. Dein Untertitel heißt, also es ist ein Manifest, hast du auch geschrieben, der Untertitel heißt, es ist höchste Zeit, mit unseren Kindern neue Wege zu gehen. Warum müssen wir neue Wege mit unseren Kindern gehen? Also ist ja eigentlich alles okay. Also die Kinder machen ja was, gehen zur Schule.
Aus der Sicht der Erwachsenen vielleicht, aber nicht aus der Sicht der Kinder. Wenn wir den gegenwärtigen Ist-Zustand und Befund von Kindern und Jugendlichen heute anschauen, und ich habe den ja mal hier sichtbar gemacht in dem Buch, dann kommt man nicht umhin, feststellen zu müssen, wenn man bereit ist, wirklich auch hinzusehen und es zuzulassen, dass wir wahrscheinlich außerhalb von Kriegszeiten derzeit den schlechtesten Befund haben. Noch nie in der Geschichte der Menschheit oder schon sehr, sehr lange nicht mehr, ja, ging es Kindern so schlecht wie heute. Und das Spannende ist, genau das, wir beginnen gleich einmal in einer Kernaussage meines Buches. Es gibt inzwischen zahlreiche Medienartikel, und wenn dieser Satz oder diese Feststellung von mir fällt oder auch in Gastkommentaren von mir, dann kommt meistens immer so ein: Wie kommt der dazu? Das kannst du nicht, also stimmt doch nicht. Also,
den geht's doch gut.
So gut wie noch nie. Also genau das Gegenteil von dem,
denk
was ich viele. Sage.
Smartphone, Bonbons, Lutscher, Schokolade,
warme
tolle
Wohnung,
warme Jacke immer wieder, ne?
Genau.
Also tolle Sachen zum Anziehen.
Ja, Tabletten, sobald, wenn es
da mal zuppelt,
sterben nicht mal Krankheiten, es ist doch alles wunderbar.
Masern sind ausgerottet sozusagen, jetzt überspitzt formuliert. Pocken kriegen sie auch nicht mehr.
Genau, ja, was wollen wir denn?
Was will der Hüther?
Was will der Herr Hüther? So, und dann schauen wir uns doch einmal an den faktischen Befund. Jedes zweite Kind in Europa hat zumindest, also was ich jetzt aufzähle, oder jetzt haben wir nur mal die wichtigsten Dinge, das betrifft jetzt etwas, was wir nicht seit heute haben, sondern in etwa schon 5 bis 10 Jahre. Jedes zweite Kind in Europa hat zumindest eine chronische Krankheit. Manche 2, 3. Erwachsenenkrank, sogenannte Erwachsenenkrankheiten sind seit Jahren bei Kindern auch im Vormarsch, wie zum Beispiel der Krebs. 1% der Kinder in Deutschland hat inzwischen Krebs.
Früher hat man immer gesagt, Krebs kriegt man im Alter oder wenn man älter wird, ne?
Das bekommen jetzt schon Kinder. Die Aggressivität wie auch Depression nimmt massiv zu. Jedes vierte Kind braucht eine Therapie.
Jedes vierte Kind jedes eine Psychotherapie.
Therapie. Die Kriminalitätsraten, Alkoholraten, Drogenraten, ja, die steigen in allen westlichen Ländern, in den führenden Industrienationen. Exorbitant. Eine aktuelle Zahl aus den USA, dort ist in den letzten 10 Jahren die Anzahl der Drogentote um 107% gestiegen. Der Suizid in der Adoleszenz, ja, ist, also die Adoleszenz bezeichnet man den Zeitraum zwischen dem 14. und 24., 22. ist nicht so genau eingrenzt, das, was man die Jugend nennt. Ja, die Suizidraten steigen seit den 80er Jahren kontinuierlich, sind in den letzten 17 Jahren auch um 50-60% gestiegen.
Das ist jetzt nur eine Zahl. Wie viele Jugendliche begehen denn Suizid?
Das ist ein ganz großes Problem, weil viele Länder keine genauen Aufzeichnungen darüber führen. Das sind Schätzungen, das sind die Wissenschaftler auf der ganzen Welt machen.
Trauen sich
offiziell,
nicht
eine offizielle Zahl, die von der WHO präsentiert ist, lautet, dass in etwa 800.000 bis 1 Million Menschen weltweit sich seit 10 bis 15 Jahren umbringen. Und davon aber der Großteil eben des meistens nicht mitgeliefert wird, dass das in der Adoleszenz passiert. Ja? Und das sind vor allem hauptsächlich Männer, also junge Männer. Ja?
Die Adoleszenz, leuchten wir das kurz mal aus. Was ist die Adoleszenz? Ist das die Selbstfindungsphase? Ist das die, wo man dann wirklich Mann und Frau
also
wird?
Also für mich als Historiker, ich bin nicht Psychologe. Mhm. Ja? Also meine Aufgabe ist jetzt nicht zu erklären, was alles dann in diesem Zeitraum passiert. Aber das ist der Zeitraum auf jeden Fall. Mhm. Zwischen dem 14. und 15. und 24. Lebensjahr. Mhm. Ja? Das heißt eigentlich, ab dem Moment, wo die jungen Menschen eigentlich in das Leben gehen oder endgültig gehen sollten, eigenverantwortlich sind, sehen sie offensichtlich auch nicht mehr den Sinn darin. Ne? Und das Problem ist, weil oft diese Reaktionen kommen, wie kann ich das behaupten, dass ich all diese Dinge, die ich in meinem Buch, das Buch ist ein 92-seitiges Quellenverzeichnis, aufzähle, einfach gesellschaftlich tabuisiert werden. Die sind bekannt. Die sind in Fachkreisen bekannt, in vielleicht auch dem einen oder anderen Journalisten. Sie kommen auch gelegentlich in Medien vor, aber sie werden nicht breit diskutiert. Ja, weil man darf nicht vergessen, wir haben seit 15 Jahren so wenige Kinder, wie noch nie in der gesamten Geschichte der Menschheit. Wir liegen ja unter der Reproduktionsrate in den westlichen Ländern, schon seit Deutschland seit fast 30 Jahren. Aber alle Industrienationen und westlichen Länder im.
Das heißt, wenn.
1,5 Kind pro Frau, das ist genau sozusagen die Rate, die mindestens notwendig ist zur Selbsterhaltung einer Gesellschaft.
Und wir liegen da drunter.
Wir liegen da drunter schon. Also, zwischen 1 und 1,3, Deutschland 1,1, Österreich 1,2, auch so die kinderfreundlichen Länder, unter Anführungszeichen Spanien, Italien, die sind alle in den letzten Jahren auf 1,1 runtergerutscht. Ja? Es macht keinen Sinn mehr, offensichtlich, für junge Menschen oder überhaupt für Menschen, überhaupt noch einmal ein Kind oder eine Familie zu gründen. Ne? Oder nur noch im sehr geringen Maße. Gleichzeitig ist auch Folgendes passiert, dass die wenigen Kinder sich in nur noch zwei sozioökonomischen Schichten aufteilen, im Wesentlichen. Das heißt, die Reichen bekommen viele Kinder. Das war für die Population, für die gesellschaftliche Entwicklung mehr oder weniger irrelevant. Ja? Oder die Armen bekommen noch zwei, drei Kinder. In der Mittelschicht gibt es seit 20 Jahren kaum mehr Kinder.
Da macht man lieber seinen dritten Urlaub im Jahr oder sowas, ne? Oder holt sich den zweiten
und
SUV.
Und wenn man dann auch weiß, dass Bildung bis zu einem gewissen Grade ja auch weitergegeben wird, das ist ja nicht ganz unwichtig, ist im Aufwachsen für ein Kind wie der Bewusstseins- oder der Bildungsstand, weil der Bildungsstand ist so eine Sache, ja, oder der Bewusstseinsstand der Eltern ist. Wenn also die, sag ich jetzt einmal, noch eher fähig wären, also die mit den wenigsten Traumen, die am offensten sind, die vielleicht noch am besten mit Kindern umgehen könnten, die kriegen keine Kinder mehr. Ne? Und, oder kaum mehr. Aber zum negativen Befund unserer Kinder und Jugend. Also die Suizidraten sind exorbitant gestiegen. Und da muss man aber dazu sagen, dass diese offiziellen Zahlen schon erschreckend sind. Ja? Aber das sind nur Zahlen, wo das vom Arzt oder einer Behörde als Suizid festgestellt würde. Weil sehr viele Suizide als solche nicht wahrgenommen werden oder woanders eingereiht werden. Ja, die Drogenrate zum Beispiel in den USA, aber das sind die führen halt da genaue Aufzeichnungen. Bei uns lässt man solche Dinge immer mehr unter den Tisch fallen, weil es darum geht, einen schönen Schein aufrechtzuerhalten. Ja. Aber wie verheerend der Befund unserer Kinder ist, darüber wird im Grunde genommen überhaupt nicht mehr gesprochen. Das halte ich für eines der größten gesellschaftlichen Versagen derzeit überhaupt.
Ja. Da wird dran rumretuschiert.
Also alles, was sie in Kindern 6.7 finden, ist wirklich mehrfach belegt. Es ist abgesichert. Ja? Und ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass wenn Menschen das hören, also es ist natürlich auch bequem zu sagen, das kann es nicht sein. Ja? Also sie sind nicht mal bereit mehr heute tiefer zu gehen oder nachzuschauen. Ja, warum eigentlich? Und das werden wir aber bitter bereuen. Ja, den Zustand einer Gesellschaft erkennt man immer im Umgang mit mit ihren Kindern.
Mit den Kindern, ne?
Ja? Und da geht es eigentlich nur noch darum, dass die wegkommen. Ja?
Krippe,
also so diese lange Bildungssozialisation, die natürlich gar nichts mit Bildung zu tun hat, ja, mit Mama und Papa arbeiten können oder müssen, weil inzwischen ist es ja mehr ein Müssen als ein Wollen für einen Großteil der Familie. Und da gibt es jemanden, der zahlt den Preis. Ja, also kommen wir auf den negativen Befund noch einmal zurück. Also die Liste ist lang, was ich jetzt noch alles aufzählen könnte. Also zum Beispiel der Autismus ist extrem auf, überhaupt extreme psychische Auffälligkeiten oder pathologische Auffälligkeiten sind auch im Vormarsch.
Kannst du ruhig ein paar erklären?
Und Autismus zum Beispiel, ja, weil das mit dem ADHS ist so eine Sache, weil das ist, wird das jetzt eine Krankheit ist, die so einer Krankheit gemacht wurde, damit die Pharmaindustrie, die von all diesen Entwicklungen ja enorm profitiert, das ist die einzige, die davon profitieren. Aber da gibt es noch viel, viel ärgere Dinge. Ja? Oder schlimmere, wirklich, wirklich gefährliche Dinge, weil aus diesen vielen kranken Kindern werden ja dann einmal kranke Erwachsene. Jetzt muss man sich einmal vorstellen, nur noch 15 bis 20% unserer Kinder sind einigermaßen gesund. Und dann bringen sich, ja, ob jetzt egal die Kranken oder die Gesunden, davon dann auch noch ungefähr 20 bis 30% auch noch um zwischen 12 und 24. Ja, das heißt, jetzt haben wir schon so wenige Kinder wie noch nie und so viel kranke Kinder wie noch nie, ja, und so wenig wie möglich erreichen dann auch sozusagen die Erwerbsfähigkeit. Und darüber wird im Prinzip nicht gesprochen. Es wird tabuisiert.
Warum sehen wir das nicht, wir die Erwachsenen? Das ist doch, was du gerade erzählst, ist ja eigentlich eine richtige große Not und ein Elend in der Jugendphase.
Es ist, ein Riesenelend. Ja. Es ist ein Riesenelend.
Aber warum sehen wir
all diese Krankheiten nicht? Sind ja ein stummer Schrei.
Ja.
Ja? Also kommen wir mal noch kurz zu den Drogentoten, die so massiv zunehmen in den westlichen Ländern. Ja? Oder auch die Alkoholtoten. Ja? Die werden ja zum Beispiel nicht zum Suizid dazu gerechnet.
Ist aber laut Psychologie ist das Autoaggressivität.
Also wenn ich mir eine Überdosis Drogen nehme, dann ist es ein Suizid. Aber ja, das wird nicht als Suizid gezählt.
Unfall.
Ja, also das wird als Drogentoter gezählt. Nur als Beispiel. Ja? Das heißt, in Wahrheit ist die Suizidrate ja viel, viel höher. Und die faktische, amtliche, es wäre ja alleine schon anders, mal darüber zu sprechen.
Wird schön diagnostiziert.
Ja? Aber für mich ist als Historiker und Kindheitsforscher ja vor allem spannend, mal das dann in einem größeren Kontext zu sehen, wie es ja hier auch gemacht wird. Das ist ja nicht so, dass das in unseren Genen liegt. Wir kommen weder als AfD-Wähler, noch als Drogensüchtiger, noch als Politiker, noch als Betrüger auf die Welt. Und wir kommen auch nicht als Drogensüchtiger auf die Welt.
Ich habe noch nie ein Baby gesehen, dass man den Arm hält, das gerade geboren ist oder eine Woche alt ist, das irgendwie anfängt, komische Sachen zu machen. Also das irgendwie anfängt, plötzlich die Kette zu klauen, dem Vater eine runterzuhauen oder einen anzuspucken. Die lachen nur. Die sind nur am Lachen und versuchen, einen anzufassen, sind immer überglücklich. Also mir fällt es schwer, ernst zu bleiben. Ich muss lachen, wenn ich Babys sehe. Ich bin automatisch angesteckt.
Ja, lass so mir den heißen Schnitt weg. Hm? Ja, da gibt es Untersuchungen im Bereich Schwangerschaft und Geburt, internationale Beobachtungen einfach. Also 90% der Babys auf dieser Welt, ja, also wenn da jetzt nicht eine extreme Geburtskomplikation, ein Kaiserschnitt, der für Mutter und Kind ja traumatisierend ist, aber es ist auch dann egal, wie schwer oder wie lange die Geburt gedauert hat, aber bei einer natürlichen Spontangeburt, das Faktum, das wurde mehrfach überprüft und beobachtet, weiß nicht, wie lange das dauert nach der Geburt, lacht jedes Baby.
Ja.
Es kommt jedes Baby, jeder Mensch mit Freude auf die Welt.
Gut gesagt. Mit Freude auf die Welt.
Mit der Freude auf die Welt. Ja. Wir sind in der Sendung Empathiefähigkeit. Auch das haben Forscher herausgefunden. Mit der Fähigkeit zu lieben. Mit der Fähigkeit zur Empathie. Da gab es an der British Columbia Universität, glaube ich in Vancouver, die Hamilton, glaube ich, heißt die Psychologin, aber habe den Namen jetzt nicht genau im Kopf, aber egal, in jedem Fall an einer großen Forschungsklinik in Vancouver, wurden oder werden immer noch seit vielen Jahren, da gibt es ein Babylab und da gibt es Untersuchungen mit Babys, Forschungen mit Babys. Und ein ganz spannendes Forschungsergebnis, das gibt es in verschiedensten Publikationen inzwischen seit in Fachkreisen, aber das ist eines der beeindruckendsten, dass das genau untermauert, ist folgendes. Da hatten wir eine Gruppe von 6 Monate alten Babys und eine Gruppe von 12 Monate alten Babys genommen. Und hat in beiden Gruppen das gleiche, ein Puppentheater vorgespielt. Ein ganz elementar einfaches Puppentheater. Du kennst das, glaube ich, ja?
Erzähl ruhig.
Und das finde ich, ist, und das wissen immer noch, das gibt es immer noch in so wenigen Publikationen.
Ja.
Ja, aber das ist einfach, und das wurde, was ich jetzt gleich sage, das wurde x-fach und x-fach und x-fach, x-fach wieder, wenn man es nicht auch glauben wollte,
hat eine Psychologin entwickelt, die heute durch diese Forschung ein eigenes Institut bekommen hat, die nur noch solche Forschung macht.
Genau.
Ich kenne den Namen jetzt nicht.
Und man hat es nicht mal bei einer Studie oder bei dem Großteil heute, was man so an Studien täglich in den Medien, das können Sie vergessen. Ja? Also das wurde wirklich...
Aber erzähl mal dieses Experiment.
Wirklich, und so, und dann sitzen da also, da gibt es auch im Filmalphabet, es wurde auch einmal gefilmt in dem... Glaubst du, ja, im Film Alphabet
von Erwin
Wagner wird das auch, die durften filmen. Ja? Und es schaut ja auch zum Zuschauen ja schon toll aus. Also da sitzen auf dem Schoß der Mütter die 6 Monate alten Babys in einer Reihe und schauen auf dieses Puppentheater. Und das ist ganz simpel, ein Kreis oder also sind geometrische
so
Figuren.
Eine Figur,
vereinfacht ein Figurentheater, versucht eine Figur einen stilisierten Hang empor zu klimmen. Ja, aber oben schafft es es dann irgendwie nicht mehr. Und dann kommt von unten zuerst eine gelbe, glaube ich, das gelbe Dreieck, ja, also der Good Guy nennt man diese Figur in diesem Versuch, und hilft dem, der Figur, die den Berg erklimmen versucht, ein bisschen, und dass es dann da oben ankommt. Und dann sieht man, wie die Kinder, die Babys, 6 Monate
die strahlen alle.
Die strahlen.
Die haben Mitgefühl und Wissen.
Dass da jemanden unterstützt wurde. Mhm. Ja? So, und das Ganze wird dann noch einmal gemacht. Und jetzt kommt dann, versucht die Figur, den Berg zu erklimmen. Also diesen Hügel zu erklimmen, und dann taucht aber oben steht ein, das ist dann glaube ich ein blaues Quadrat, aber jedenfalls eine Figur, den nennt man den, oder haben die Forscher den Bad Guy genannt. Ja? Und es versucht halt hochzukommen, der macht genau das Gegenteil, der drückt das Baby hinunter.
Die Figur
hinunter. Ja?
Und die Kinder... Kann man sehen. Also die machen da die Kamera zu.
Wie gesagt, wir sind jetzt bei 6 Monate alten Babys.
Ja.
Ja?
Die sind erschüttert.
Die sind erschüttert.
Babys.
Ja? Und das Spannende ist eigentlich der zweite Teil dieser Geschichte. Das Ganze macht man jetzt mit 12 Monaten alten Babys, wurde das wieder, also noch einmal gemacht. Genau das Gleiche. Also der Unterdrücker kommt, also der Wegdrücker, und auf der anderen Seite der unterstützt. Den, der versucht, dann nach oben zu kommen, unterstützt. So, und beiden Gruppen, den 6 Monate alten Babys und den 12 Monate alten Babys, wird dann nach dem Vorspiel dieses Puppentheaters auf einem Tablett diese zwei Figuren
bei den
gelegt.
6 Monate alten und bei den 12 Monaten?
Bei den 6 Monate alten und bei den 12 Monate alten. Ja? Mhm. Beide, also die 6 Monate alten bekommen auch, also da liegt dann das blaue Quadrat, ist glaube ich der Runterdrücker, oder jedenfalls der
Bad Guy ist der blaue und der gelbe ist der Good Guy.
Genau, und die liegen davor. Und alles, fast alle 6 Monate alten Babys nehmen die positive Figur.
Den Unterstützer.
Weil das ja auch den Anfangserfahrungen jedes Babys entspricht. Weil ohne Unterstützung...
Von der Mama.
Vor allem erst einmal von der Mama. Es wächst ja in Schutz und in Geborgenheit heran. Einmal im Bauch. Ja. Und es würde ja nicht mal keine 6 Monate alt werden überhaupt, wenn es nicht... eine ganze Menge für uns ja ohnehin selbstverständlich an Unterstützung bekommt.
Ja.
Ja? Das ist die Anfangserfahrung, mit der jeder Mensch Und im Übrigen ja, alles Säugetiere. Geht ja nicht andere. Jungen muss man unterstützen. Liebe geben. Mhm. Das ist ja mal so weit noch.
Ist in Wirklichkeit eine Banalität. Redet keiner, was es normal ist und so weiter. Und dann fallen die Randgruppen auf,
die vielleicht das Gegenteil tun. Die Unterstützung ja auch der Babys immer geringer wird in unserem Kulturkreis. Ja.
Aber mach erst mal das Experiment weiter.
Ja, okay.
Jetzt die 12 Monate
Und jetzt die 12 Monate Alten. Ja, und da greifen dann jetzt schon 20 oder 30%. Das ist natürlich immer ein bisschen...
Variiert von Gruppe zu Gruppe.
Variiert, aber so maximal 20 bis 30%. Ja. Die greifen dann schon zum Wegdrücker. Ja? Das heißt, es kann nicht in unseren Genen liegen, ja? Dass wir gut, also das vor allem nicht, dass wir schlecht sind, sondern es liegt eher in unseren Genen, dass wir gut sind. Ja? Mhm. Dass wir uns nach dem Positiven sehnen, dass wir uns unterstützen wollen. Ja? Das liegt im Menschen. Man weiß, dass der Mensch, es gibt ja so viele Forschungsergebnisse inzwischen aus Medizin, aus Neurobiologie, aus Psychologie, die zeigen, dass das, was wir oben in unserer Gesellschaft haben, nicht, eigentlich nicht in uns liegt.
Also normalerweise würden
Konkurrenz,
wir nicht zu Narzissten werden.
Egoismus, all das liegt nicht im Menschen, sondern dazu werden wir in der Art und Weise...
Ich würde sagen, es liegt im Menschen, aber rudimentär. Es liegt nicht im Menschen, dass er nur noch für sich was tut. Sondern es liegt im Menschen, dass er es ab und an vielleicht macht, wenn es wichtig wird, zum Überleben oder so. Da ist Egoismus manchmal ganz wichtig. Ich muss vor dem Tier, ich muss mich vor das Tier stellen, meinetwegen ein Gorilla oder so, damit meine Familie nicht davor steht. Das ist auch Egoismus. Ich stelle mich ja davor, obwohl es mit Verteidigung auch viel zu tun hat. Oder wie würdest du das sagen? Du guckst so zweifelnd.
Ich glaube, dass das schon so tief einfach in unserer Kultur drin sitzt, wie in keiner anderen. Dass wir uns eben genau das nicht vorstellen können. Ja? Aber unsere Evolution, nämlich die vor allem auch des Sapiens, das Bewusstsein ist nur verloren gegangen, ist eigentlich die der Liebe.
Ja.
Nämlich in dem Zeitraum, ich gehe in meinem Buch weit, weit, weit zurück. Und das ist ja auch der Grund, warum wir ja auch so viele Autoren oder renommierte Persönlichkeiten oder Wissenschaftler. Ja, ich habe schon so viele Zuschriften auch bekommen, die sagen, die tief in einem Thema drinnen sind, sie waren einfach für sich selber auch noch einmal erstaunt und haben nochmal einen Zugewinn für ihre Arbeit gekriegt, weil die Perspektiven, die Verknüpfungen, das, was ich hier sichtbar mache, dass sie einfach für sie auch noch einmal überraschend
waren. Das war bei mir genauso.
Ja, und also was wir heute wissen aus dieser Zeit, ja, das Wenige, lässt, bevor wir sesshaft wurden, der Sapiens, ja, also bevor die Domestizierung des Tieres und eigentlich des Menschen begann. Ja, in Wahrheit haben wir ja nicht das Getreide domestiziert.
Das hat uns domestiziert.
Sondern wir haben uns domestiziert. Ja. Und das machen wir in einem Prozess seit Jahrtausenden. Ja?
Ja.
Und in einem rasanten Tempo, vor allem jetzt mit den Kindern. Und daher, ich muss das so in schnellen Schritten machen, und daher auch dieser extrem schlechte Befund unserer Kinder heute, der physische und psychische. Man kann das vereinfacht oder überspitzt auch so formulieren, wir wachsen nicht artgerecht auf. Wir haben schon so einen hohen Grad an Entfremdung in den Sozialisationsabläufen von dem, was eigentlich dem Menschen und seinem evolutionären Programm entspricht, ja, dass es gar nicht mehr anders geht, dass wir eine normopathische, narzisstische oder sonstige Gesellschaft
haben. Also wir sind nicht nur ein bisschen krank, sondern wir sind hochgradig, wir haben Krebs. Kann man vielleicht so nennen.
Ja, aber ja, der Krebs. Ja,
wenn nur als Beispiel. Krebs
sind, es ist jeder vierte Todesfall. Natürlich kommen dann, vor allem das Problem ist, was die Sache so schwierig macht. Es sind schon so viele Faktoren, dass wir überhaupt gar nicht mehr nachkommen. Also wir können das überhaupt nicht mal an einem Grund festmachen.
Jeder wir können keine Anamnese machen.
Jeder vierte Todesfall bei Erwachsenen in der EU ist inzwischen Krebs. Das ist eine der häufigsten Todesursachen inzwischen. Die WHO prognostiziert, dass alleine der Krebs in den nächsten 20, natürlich kommt da die ganze Chemie, die wir zu uns damit sind. Mikroplastik nehmen wir inzwischen, ist logisch. Ja? Konservierungsstoffe Impfungen. Ja,
aber kommen wir wieder auf dein Hauptthema zu.
Weil es geht nicht anders. Wir können nur noch krank werden. Ja?
Wir können die toxischen Dinge, die wir alle haben, also unser Körper vergiftet, aber unsere Seele vergiftet auch, unser Herz auch. Das vergiftet ja auch. Wir werden ja als Jugendliche und Kinder auf eine bestimmte Art und Weise groß. Ne?
Ja.
Was wir mit Kindern machen, wir vergiften ja deren Herzen. Wir vergiften deren...
Seele,
ja gut, ja genau. Ja. Wir vergiften deren Seele.
Es gibt ja Dinge, also diese empathielose Gesellschaft, von der wieder mal so viele, wenn wir jetzt, ja, ich bin ja da in einer Sendung mit einem Format, das heißt Empathie. Ja. Schau mir doch einmal an, wann taucht das überhaupt auf, dieser Bedeutungsinhalt. Ab wann beginnt in unserer Gesellschaft das Empathie eine Rolle zu spielen? Erstmals taucht dieser Begriff in etwa 1848 in unserem heutigen Sinn aus, dass man für Mitgefühl oder eigentlich für das fehlende Mitgefühl ein Wort gesucht hat. Ja? Also in dem, man muss mal schauen, was im 19. Jahrhundert war. Ich gehe ja da drauf, also da ging das, das war ja für Kinder ja, es war schlichtweg ein Horror. Also die Gewalt am Kind, ja, das war gerade die Spitzenzeit. Nur, was die meisten, warum heute so viele Eltern vielleicht auch meinen, es würde heute den Kindern ja so gut gehen, weil sie halt mit dem Smartphone in die Schule gehen und halt nicht mehr geschlagen werden wie im 19. Jahrhundert, wo das ja jedes zweite Kind mehr oder weniger physisch als Erziehung geschlagen wurde. Dann haben wir ja dafür dann, haben wir es ja oben dann präsentiert gehabt. Ich kann die totalitären Regime, Nationalsozialismus, Holocaust, Stalinismus, das kann ich nur dann verstehen, wie das möglich ist, wenn ich zuvor mal schaue, wie jahrzehntelang mit Kindern umgegangen ist. Das ist ein Spiegel oben. Alles, alle krankhaften Erscheinungen oben können Sie letztendlich auf die Kinder zurückführen. In dem Maße, wie wir mit uns eingreifen, in dem, wie wir eigentlich auf die Welt kommen, ja, das sind Störungen. Also Sie haben ja den Dr. Maas, glaube ich, ja vor kurzem oder demnächst auch hier. Da kann ich Ihnen ja sagen, was die Ursachen auch von der narzisstischen Gesellschaft sind. Ne? Und so waren wir ja nicht immer. Nur der Westen lehnt sich, und an die glauben so viele Menschen, auf eine Erzählung vor allem zurück, an der hält er sich fest. Je weiter ich zurückgehe in die Geschichte der Menschheit, ja, desto schlechter ist es den Menschen gegangen, desto vor allem auch schlecht ist es Kindern gegangen. Das stimmt so überhaupt nicht. In den letzten Jahrtausenden war das so ein Auf und Ab, mal besser. Nur den Befund, vor allem man muss das ja mal in eine Relation setzen, diesen absolut irrwitzig schlechten physischen und psychischen Befund von Kindern heute. Ja? Der ist ja nur dadurch möglich, weil es auch kaum jemand sieht. Und in die Krippe kann ich mein Kind ja nur deshalb geben, weil ich nicht dann sehe, was dort passiert. Weil ich sehe ja nicht, wie die Pädagoginnen mein Kind stundenlang schreien lassen, bis ich es dann wieder abhole. Ich sehe dann nur das Kind, das sich dann freut, dass die Mama oder der Papa endlich wieder kommen. Aber den Leid und den Schmerz, den das Kind dort machen muss, durchmachen muss, den sehe ich ja nicht. Und das hat der Westen konnte das immer hervorragend. Dieses Verdrängen und Abspalten und sagen, ich schaue nicht hin. Ja? Das ist einmal was ganz, also Sein und Schein, das ist in der europäischen Kultur ja schon immer sehr nahe beieinander gelegen. Aber ich will jetzt nicht kulturhistorisch allzu weit ausholen. Ja? Empathie, ja, da waren wir gerade, das taucht im 1848, kommt erstmal das Wort, zuerst in der Philosophie, geht dann in die Psychologie über. Ja? Aber was war da? Da war der erste Höhepunkt bereits der narzisstischen und empathielosen Gesellschaft. Die wuchs ja in dem Maße in den letzten Jahrhunderten, wie die Schulzeit ausgedehnt wurde und das Kind getrennt und das Familienwesen zerstört wurde. Ja, wie diese organische Sozialisation, diese natürliche, irritiert, unterbrochen wurde oder dann letztendlich vollkommen zerstört wird. In dem Maße nimmt die Gewalt zu, die Aggression zu, die Depression zu, nimmt die Empathielosigkeit zu und auch der Narzissmus zu. Weil das Persönlichkeitsprofil eines Donald Trump zum Beispiel, ja, oder eines Mussolini oder eines Hitlers, das ist ja nicht so weit auseinander. Na, da gab es eine lustige Episode. Da war, glaube ich, noch gar nicht Präsident, der Donald Trump. Da haben die, der war noch im Wahlkampf, im Endphase, wo sozusagen allen voran über in Zeitungen steht, das ist doch, der ist krank, das ist ein Psychopath, nicht? Und bis dann irgendwann, und dann haben die Leute spekuliert, was der alles für psychische Störungen haben könnte. Ja? Und da hat sich dann einmal der Verband, der, ich weiß nicht, wie er in den USA heißt,
American Psychological Association.
Genau, eingeschaltet und gesagt, naja, dürfen bitte, wenn schon wir die Diagnose über den Mann stellen. Ja? Mhm. Also, aber dazu brauche ich keinen Psychologen. Nicht? Also das ist ja.
Im Grunde nicht.
Mhm. Im Grunde genommen nicht. Aber was hat Trump als Kind gehört? Sein Vater hat ihm über Jahre lang eingehämmert. Du bist ein Krieger, du bist ein König. Mhm. Was soll dabei herauskommen. Nur wir machen das heute anders und subtiler. Wir geben schon so um unser Leben, um diese Form von Leben, diese Arbeiter- und Angestelltengesellschaft, diese erwerbstätigen Gesellschaft, ja, diese Konsumgesellschaft, das ist ja ein neues Produkt der Geschichte. Und um die aufrechtzuerhalten, ja, müssen wir unsere Kinder weggeben. Das ist ja praktisch, die Fremdbetreuung des Kindes ist ja praktisch schon zum Kulturgut geworden.
Ist nicht hinterfragbar.
Das wird so getan, als wäre das die einzige Möglichkeit. Ja? Die Machthaben suchen sich natürlich dann auch immer aus Psychologie oder sonst irgendwo dann mal aus dem akademischen, staatlichen Leute, die ihnen sagen, es macht nichts, schadet nicht, kommt, ist ja auch gut für das Kind und so werden wir gebildet und was, ja, alle möglichen Schauermärchen, ja, um das aufrechtzuerhalten. Während aber auf der gleichen Seite seit Jahrzehnten eine Schulreformdebatte stattfindet, ja, und jeder beklagt, dass das System nicht funktioniert.
Ja, und sie glauben alle,
dass
sie
der Output immer schlechter wird. Ja. Ja, die Betriebe jammern, dass sie mit dem, was sie von den Schulen bekommen, nichts mehr anfangen können. Jetzt, ich will auf diese ganze Misere da jetzt nicht weiter eingehen. Aber das Problem ist, die meisten, und dann gibt es noch so diese Eimchen am Herd und Rabenhüter-Debatten, die dann überhaupt das Absurdeste sind. Aber die meisten sind eine ganz
spannende. Eimchen hinterm Herd ist in Deutschland Nazi. Eine Nazi-Frau.
Ja, aber die meisten sehen, dass es hier in der Geschichte der Menschheit im Zuge der industriellen Revolution etwas ganz was Entscheidendes passiert ist. Das Kind kam ja nicht nur in die Schule, dann in den Kindergarten, dann in die Krippe. Das heißt, das wurde einmal massiv ausgedehnt. Sondern diese Zeit, diese Institutionalisierung, diese Domestizierung des Menschen, ja, der Zeitraum wurde ja in den letzten Jahrzehnten immer mehr. Also ich bin 1968 geboren und bei mir war es so, jeden Tag in der Grundschule war Schluss um 12:01.
Ja,
und dann waren wir so draußen im Freien und haben Abenteuer gehabt.
Das war hier auch so.
Ja? Da gab es noch nicht mal einen Hort. Ich bin zwar im kleinstädtischen Bereich aufgewachsen, aber ich bin mir sicher, da gab es auch in der nächstgrößeren Stadt mit 200.000 Einwohnern gab es auch noch keinen Hort. Ja? Jetzt sind die Kinder 18:30 die Stunden, manche schon ab dem ersten, zweiten Lebensjahr, weg in den Ferien. Ja? Also sie sind ja nicht nur vom Organischen, vom Empathischen, vom Menschlichen, also von ihren primären Beziehungspersonen getrennt, ja? Sondern sie müssen ja auch immer mit den gleichen Menschen zusammen sein. Denn in einer Gruppe gleichartig kann ich zudem auch keine sozialen Erfahrungen mehr machen, weil es kein Oben und Unten gibt. Ich kann nicht lernen, aufschauen. Ich kann nicht unterstützen.
Also du meinst, die Kinder sind nicht mit, ein siebenjähriges Kind ist mit sieben- oder sechsjährigen zusammen, aber nicht mit zwölfjährigen, nicht mit dreijährigen,
was sind
wo es emotionale oder Kompetenz ja, oder soziale Kompetenz
lernen. Hunderttausende Jahre sind ja Kinder immer aufgewachsen, dass sie entweder irgendwann einmal über sich eine gehabt haben, einen großen Bruder oder eine kleine Schwester oder im Umfeld, im Näheren, der Nachbar oder sonst irgendwo. Kindergruppen waren gemischt. Ja, und wenn sie, es gibt auch Untersuchungen, wenn sie eine Kindergruppe, eine gemischte, die alleine lassen, ja, keine Pädagogen, nichts, die machen sich das alles aus. Die lösen Konflikte. Da gibt es Streit. Da gibt es Konflikte, aber die machen sich das aus. Und zwar konstruktiv.
Die Eltern,
das liegt in uns.
Ja.
Nur von dem, wie so vielen anderen Dingen, werden wir durch die Art und Weise, wie wir leben, einfach abgeschnitten.
Getrennt, ne? Abgeschnitten, ja.
Ja, es ist ein Trennungsprozess. Und was die meisten bei diesen Diskussionen vergessen, also der Befund ist, wie gesagt, so schlecht, wie wir noch nie hatten. Das wird ja auch, glaubt ja auch ständig in den Medien berichten. Ja? Also wir haben eine Analphabetisierungsrate im Moment am Ende der langen Bildungszeit von 18-20%. Natürlich kommen inzwischen Medien, früher Medienkonsum, alle möglichen Dinge kommen da inzwischen dazu. Ja? Aber diese Analphabetisierung.
18-20%, das ist doch.
Aber wohlgemerkt nach Kindergarten, Jahr. Grippe lasse ich mal weg, Kindergarten, Grundschule.
Sekundarstufe 1, 2.
Genau. Ja? 18-20%. Österreich, Deutschland, USA, China. Ja? Wahrscheinlich auch in Spanien, etc. Ja, aber da weiß ich die Zahlen. Aber das ist im Prinzip ja in allen OECD-Staaten.
Kann man das vergleichen mit früher? Weil früher
natürlich, es haben amerikanische Forscher in einem großen Aufwand über Jahre mal versucht herauszufinden, wie hoch war in Europa und in den USA die Analphabetisierungsrate vor der industriellen Revolution. Und vor der mit der industriellen Revolution kam die Schule, das Schulwesen wurde ja im 16. 17. Jahrhundert gegründet worden, aber der große Durchbruch kam mit der industriellen Revolution, dass das Kind aus der Gesellschaft
entfernt wurde.
Das kam es noch mit in die Fabrik halt, wurde mit der Kinderarbeit, und man hat gesagt, das geht nicht, das ist auch völlig richtig, ja, nur in die Familie konnte man nicht gehen, weil Mama und Papa wurden gebraucht, ne? Um am Fließband zu arbeiten. So, nur das Fatale ist, das haben wir nie wieder rückgängig gemacht. Weil wir brauchen in dem Maße ja gar keine Fabriksarbeiter mehr. Ist ja nicht notwendig.
Ja, überhaupt
außerdem
nicht mehr.
10 Jahren wird ja sowieso noch einmal 20-30% der Arbeitsplätze verschwinden im Zuge der digitalen Revolution.
Ja. Ja, das weiß man heute alles.
So, und die Kinder kamen halt weg aus der Gesellschaft, in eigene Einrichtungen, in besten Absichten. Das hat man halt so belassen, noch in den letzten 100 Jahren weiter ausgedehnt. Und seitdem haben wir die totalitären Regime, seitdem haben wir die narzisstische Gesellschaft in hohem Maße, die Empathielosigkeit. Ja, also die Sarah Conrad, eine US-Psychologin zum Beispiel, die führt seit 1979 Untersuchungen mit über 13.000 Studenten, ja, kontinuierlich durch. Die hat aufgezeigt, dass von 1979 bis, das ist jetzt vor 4 Jahren, ja, aber das geht natürlich noch weiter, zeigt die, wie von Jahrzehnt und von Jahr zu Jahr mehr die Empathielosigkeit der jungen Menschen abnimmt.
Zunimmt, Losigkeit, sie nimmt zu. Empathielosigkeit nimmt zu.
Ja. Also junge Menschen, ja, und das geht jetzt immer früher, das ist auch schon bei Kindern, weil es gibt ja Phänomene, die es früher gar nicht gegeben hat bei Kindern, wie zum Beispiel Massenvergewaltigung bei 12-Jährigen, war kürzlicher Fall in den Medien. Das ist aber immer nur die Spitze des Eisberges, das dann nach oben kommt. Ja? Cyberkriminalität, schon 10-9-Jährige, also es ist auch schon, dass 9-10-Jährige jemanden anderen erschießen oder umbringen. Ja? Und die Gewalt, also so zwischen 9- und 14-Jährigen ja zum Beispiel, also noch vor der Adoleszenz, die hat ja auch so massiv zugenommen. Ja? Und es ist ein Schrei. Aber es nützt nichts, wenn wir die wegsperren. Ja. Was macht der Westen dann als nächstes? Er sperrt sie wieder weg, früher oder später, nämlich in Gefängnisse. Das Einzige, was man in unserer Kultur noch kann, mit dem kranken Menschen, ja, unter Anführungszeichen, oder der halt nicht hineinpasst in diese schöne, heile, funktionierende Konsumwelt, ist wegspüren in psychiatrische Kliniken, in Schulen, in Krippen, in Gefängnissen, in
Sterbezentren. Und wenn er noch nicht gebraucht wird, sperren wir ihn ja auch weg, in die Kindergärten, in die Schulen, da wird er noch nicht gebraucht, da wird er vorbereitet, da ist er ja auch weg.
Ja, und jetzt der springende Punkt. Und der große historische Irrtum oder Fehler war, dass man eine Gesellschaft agiert ja niemals in bösen Absichten. Mhm. Ja? Und dass man diese Entwicklung in der industriellen Revolution, also wir müssten einen Schritt zurückgehen. Ja? Und nicht nur das Familienwesen wiederherstellen, ja? Also dass Kinder wieder in Beziehung aufwachsen, weil wir ja alle großen Persönlichkeiten, die wir heute, ja, das mache ich ja auch sichtbar, denen wir eine riesengroße Statue irgendwo hinstellen, aus Bronze oder was auch immer, ja, von Goethe angefangen bis Karl Marx und wie sie alle geheißen, sind familiär sozialisiert worden. Die waren nicht in der Krippe, die waren nicht im Kindergarten. Ja? Und heute sagt man, es wären asoziale Wesen, ne, wenn wir sie nicht der wertvollen Krippen-, Kita- und Schulpädagoge war. Aber in Wahrheit ist genau das Gegenteil der Fall. Wir bekommen kranke Menschen. Depressionen zum Beispiel, ja, auch in der Adoleszenz, sind auch so massiv zugenommen worden. In den USA, und es geht ja auch in Deutschland, schon lange in anderen Ländern los, werden schon Psychopharmaka Babys verabreicht.
Babys. Na, dann braucht es nicht lange, dann ist das hier auch so.
Auch darauf gehe ich ein, auch da kommt auch nur immer die Spitze manchmal in den Medien. In unserer schönen, heilen Konsumgesellschaft hat vor allem der Kindesmissbrauch an Babys in den letzten 15 Jahren so massiv zugenommen. Also dass Babys nicht nur sexuell missbraucht werden, also ich spreche jetzt von Babys von 0- bis 2-Jährigen, ja, also auch die Gewalt. Ja, da kommen ja immer nur vereinzelte Fälle, also dass Babys wirklich roh misshandelt werden, mit Ketten geschlagen, mit also unvorstellbar, also wirklich zu Tode gequält. Ja? Das heißt, es macht, sage ich jetzt mal, hart den Eindruck, dass ohnehin nur noch so wenige Kinder auf die Welt kommen oder überhaupt gezeugt werden. Und davon sind möglicherweise 50% überhaupt gar nicht gewollt. Sage ich jetzt einmal hart. Oder die Eltern schon so entfremdet oder unter so Druck oder so überbelastet. Aber die Lösung ist nicht, dass ich jetzt denn die Kinder alle in irgendeine Einrichtung bringe, ja, weil da schaut es nämlich nicht besser aus, sondern indem ich einmal wieder das Organische und Gesunde, das unserem evolutionären Programm entspricht, wiederherstelle. Und die Familien und Eltern unterstütze. Aber das wird bewusst nicht gemacht, denn es gibt Profiteure von der ganzen Entwicklung. Und das ist vor allem einmal die Pharmaindustrie. Und natürlich auch die Machthabenden.
Die Lebensmittelindustrie ist es auch.
Yuval Noah Harari, ja, auch wenn er sich in manchen als umstritten gilt, aber ich sehe das weniger so, weil er ist wichtig, weil er mal einen ganz wichtigen Diskussionsprozess eingeleitet hat.
Was hat er, wer ist jetzt Yuval? Wer ist das?
Kannst du das gut, ist ein Historiker, Weltbestsellerautor inzwischen, der die Geschichte der Menschheit geschrieben hat. Ja, also genau das Gleiche, was ich mit Kindheit gemacht habe, hat er mal auf 500 Seiten sozusagen von unserer Kultur der Jäger und Sammler bis heute gemacht.
Sein erster Band ist das, ne?
Ja. Aber mit Einbeziehung eben Forschungsergebnisse aus unterschiedlichsten Disziplinen. Ne? So wie ich sie auch bei dem Thema Kindheit mache. Und der hat einmal in einem Buch geschrieben, dass die meisten Menschen ja nicht glauben, dass die Macht haben, so dumm sind die nicht. Die wissen über manche wissenschaftliche Ergebnisse, die sie brauchen können, die ihnen in der Machtausübung nützen, wissen die mehr Bescheid als die Menschen in der Gesellschaft, die glauben, sie sind gepildert. Ja? Mhm. Und vor allem, die Kernspalt, also die Atombombe, ist das klassische Beispiel. So geht es schon seit über 100 Jahren. Die Kernspaltung erfunden haben, ja, deren Absicht war nicht, die Atombombe zu bauen. Das haben dann die Machthabenden gemacht. Mhm. Und die ganzen Forschungsergebnisse aus Neurobiologie und Psychologie, wie leicht der Mensch vor allem auch manipulierbar ist, das wissen die oben auch.
Die Wissenschaftler finden es heraus, forschen weiter und die wenden es an.
Die wenden es an. Mhm. Aber wir sollten es anwenden. Wenn wir die Forschungsergebnisse, ja, die wir jetzt mit dem Bereich Kindheit, ne, und Kindheit, die eigentliche Kindheit, ist ja bis zum zweiten Zahn.
Bis zum zweiten Zahn?
Ja, also sechsten, siebten Lebensjahr. Das Buch Kindheit 6.7 heißt ja deshalb, ja, mit diesem 6.7 referiert auf der einen Seite auf die digitale Sprache, ja, aber im Grunde genommen ist genau etwas anderes gemeint. Nämlich die Pioniere der digitalen Revolution sind nämlich auch alle familial sozialisiert. Da hat keine staatliche Schule. Weder Jeff Bezos, Amazon, noch Bill Gates, noch Steve Jobs, wen haben wir da, noch die beiden Google Gründer, wie auch immer sie heißen, alle die von diesen großen inzwischen Big Playern, ja, hat keiner das staatliche Schulsystem besucht. Ist keiner in die Grippe gekommen. Alle privat schon. Teilweise Montessori schon. Also wenn Deutschland meint, es wäre in 10 oder 15 Jahren noch eine führende Wirtschaftsmacht, das
können wir knicken. Manfred Spitzer hat das mal in einem Vortrag ganz deutlich gesagt, aber das hat nie zum Nachdenken gebracht. Wenn wir nicht zusehen, dann stricken wir in 20 Jahren die T-Shirts für China.
Ja.
So, nachdem er immer gesagt
hat. Ja, es gibt gesagt, einen,
ja, so ist es mit Sicherheit.
Es gibt einen Dokumentarfilm, da sagt einer aus China, jetzt nehmen wir eure T-Shirts. Ich weiß nicht, wie alt der Film ist, er sagt, in irgendwann oder in 15, 20 Jahren, dann näht ihr unsere T-Shirts. Und das ist durchaus möglich.
Wir steuern darauf hin, denke ich, so wie wir
unsere Gesellschaft. Weil das Problem in Europa vor allem ist, dass es hier eine so hohe Sättigung gibt, eine so hohe Selbstgefälligkeit, einen so hohen Wohlstand wie noch nie und dass die Aufrechterhaltung dieses Wohlstands inzwischen so viel Energien auffrisst, dass der Blick bei den meisten Menschen verloren geht dafür, dass wir schauen müssen, dass wir neue Wege gehen. Vereinfacht gesagt jetzt. Mhm. Ja? Und vor allem es keine Rückerinnerung mehr gibt. Ja? Wir dürfen nicht vergessen, der Zweite Weltkrieg, muss ich jetzt als Historiker sagen, es ist irre. Wenn Sie in den Kinder heute in der Schule denen erzählen, ja, da, es ist egal, ob Sie jetzt über die Produktion von Gummibärchen oder über den Zweiten Weltkrieg den Kindern was erzählen, das ist völlig irrelevant. Das ist nicht nachgreifbar, empfindbar. Das geht rechts rein, raus. Das ist schon zu weit weg. Die Kinder, die nach 2000 geboren werden, die haben aller Regel nach auch schon keinen Großelternteil mehr, der noch im Krieg war. Mhm. Na? Das heißt, und Kinder, das weiß man ja auch aus der Forschung, wurscht in welchem Kulturkreis die aufwachsen, Kinder nehmen ja immer zuerst einmal die Welt, in die sie hineinwachsen. Absolut.
Die nehmen sie absolut wahr. Das ist für die
nehmen sie absolut. Die glauben zuerst einmal, es gibt nichts anderes. Mhm. Ja? Und darum ist ja das Fatale, indem wir die Kinder wegsperren von unserem Natürlichen, von der Gesellschaft, ja? Haben die ja überhaupt keine Möglichkeit mehr, da zu sehen, wie die eigentlich ist. Das heißt, diese ganzen Visionäre, die uns das liefern würden, ja, ob jetzt in Ökonomie, in Wirtschaft, in, oder auch im Digitalen, ja, alle, die können gar nicht mehr heranwachsen. Die werden nicht mehr kommen im Moment. Weil die großen Visionäre, die wir hatten, Erfinder etc., ja, Stevenson, weiß jetzt den Vornamen nicht, der größte Eisenbahnpionier, der britische, ja, der musste mit 14 Jahren, auch das Beispiel in meinem Buch, mit 14 Jahren in einer Kohlegrube arbeiten. Also ging nicht zur Schule, weil da sind wir bei der industriellen Revolution, die Eltern so arm waren. Konnten sie ihren Schulbesuch nicht leisten. Und was er dann dort gesehen hat, das hat ihn so erschüttert. Ne? Dann ist auch eine nahestehende Person aufgrund einer Explosion eines Dampfkessels explosiert. Und dann irgendwann einmal als Kind, ist das eine elementare Erfahrung, ja? Dann gesehen, irgendwie der Mensch dient der Maschine, aber nicht die Maschine der Menschen. Ja, und das war so prägend. Ich mache das jetzt im Schnellverfahren. Der unbeschulte Stevenson wurde der größte Eisenbahnpionier der Weltgeschichte. Ja, die erste Lokomotive, die Strecke damals zwischen zwei Industriestädten in London, die Lok, die dafür die erste funktionierende, die das bewerkstelligen konnte, hieß Rocket, die hat er entwickelt und gebaut. Ja, und dann ging es Schlag auf Schlag. Aber der arbeitete in einer Kohlegruppe. Ja, und genau das müssten wir wieder tun. Zwar Kinder nicht in eine Kohlegruppe stecken, weil es sie gibt, sondern sie müssten wieder das machen, das ist die einzige Chance, inzwischen überhaupt zu überleben.
Also wir müssten sie dann jung selbstständig machen.
Nein, dass sie sie wieder sozialisieren inmitten der Gesellschaft. Mhm. Das machen wir ja seit...
Also nicht wegsperren in die Krippen, in die Schule etc., sondern
integrieren. Zuerst einmal das Familienwesen wieder stärken.
Ja, die Großfamilie, meinst du? Meinst du die Großfamilie?
Ich glaube, dass wir eine Großfamilie so schnell nicht mehr haben werden, aber zumindest einmal die
Mama, Kernfamilie. Papa sind da.
Die Kernfamilie gibt es ja auch nicht mehr.
Nee, die ist zersplittert.
Ja, bis zum 6. Lebensjahr eines Kindes heute sind bereits 50% der Eltern Trennung. Und bis zum 10. Lebensjahr erleben nur noch 10% der Kinder überhaupt noch ihre Eltern als gemeinsames Paar. Und wenn die auch nicht auseinander sind, dann reden Eltern heute mit Kind zueinander, glaube ich, nur noch 8 Minuten pro Tag. Und mit dem Kind 10. Das hat mit Familienwesen nichts mehr zu tun. Ist aus. Ist vorbei. Das ist der miserabelste Befund, den wir überhaupt in der Geschichte der Menschheit kennen. So wenig an Beziehung, an Kommunikation, an Austausch hat ein Kind in den letzten 100.000 Jahren nicht erlebt. Das ist ein Faktum. Und da kann nichts mehr Gesundes kommen und nichts mehr Gesundes wachsen. Nee. Es geht nicht. Ja? Da können nur immer aufs Neue eine normopathische, narzisstische, psychopathische Gesellschaft. Die sind noch schlimmer. Die Chance, dass wir in einen neuen Totalitarismus wechseln,
ist riesengroß.
Das ist riesengroß. Ja, es geht ja schon in diese Richtung. Ja? Und was die meisten ja nicht wissen, was ja auch nicht in den Medien diskutiert wird, aber wie ziehen denn die reich sind oder die noch die Macht haben oder die Wissen haben, wie ziehen denn die ihre Kinder auf? Also im Silicon Valley sind digitalfreie Schulen, weil man in Deutschland alle fordert, dass die Schulen digitalisiert werden.
Die wissen um die Gefahr. Ne?
Da gibt es zum Beispiel das mit den Waldkindergärten, gibt es ja in Deutschland, in der Schweiz und Österreich seit ein paar Jahren schon eine Bewegung, dass man die Kinder bitte das macht, ja, was auch ein Goethe, ein Marx, ein Leonardo da Vinci, dem sehr ein viel zitiertes Kapitel schon in diversen Medien von mir gibt. Also die haben als allererstes, wir waren ja auch in der Sandkiste, waren im Dreck, die waren im Wald, Punkt, fertig, aus. Ja? Und genau das müssen wir wieder machen. Aber die Eltern sind schon so verunsichert und glauben diesen. Und dann kommt dieser Druck ja auch. Jetzt habe ich nur noch ein Kind. Ja? Da hätte schon Philipp Ares und andere darauf hingewiesen, dass diese Kernfamilie, diese Fokussierung auf ein oder zwei Kinder, das ist ja schon per se, weil da muss ich also schon so enorme Kompetenzen als Eltern haben, dass ich dann nicht ein Kind zum Objekt mache. Für was auch immer. Der Druck, der dann aufwendig ist. Jetzt habe ich nur ein Kind, weil mit 32 habe ich halt gearbeitet, Karriere gemacht, nicht? Und jetzt kriege ich noch ein Kind als Draufgabe. Ne? Also die Chancen, dass ich das zum Objekt mache, ist enorm hoch. Ja? Und das soll dann eben von früh an, und dann sehen heute ja auch Eltern, das wissen ja alle, dass wir auf eine Sackgasse zugehen, dass unsere Gesellschaftsordnung, so wie sie heute ist, ja auch mal zusammenbricht. Ja? Und jetzt haben natürlich alle die Sorge, aber mein Kind soll, aus dem soll was werden. Ja. Die anderen können ja alle arbeitslos sein, aber meiner soll Akademiker werden, vielleicht ein Wissenschaftler, sonst irgendwann. Suizid schnell zurück. Da hat's eine, und das ist so ein Kristallisationspunkt, so richtig eine schöne Metapher für unsere Zeit. China, vor ein paar Jahren, ging durch die sozialen Netzwerke der Welt. Also richtig schön, ein Einzelkind, Eltern, weiß nicht, auch schon 32, 34, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir wollen ja nur das Beste. Wurde gefördert, unterstützt, die Eltern haben gerackert, Geld zusammengeratzt, der ist halt so richtig. Drill, Bildung, ich nenne es jetzt einmal Drill, nur das Beste. Und er hat mit Auszeichnung halt das chinesische Abitur gemacht, Studium mit Auszeichnung. Galt als, in dem Bereich, was er studiert hat, als große Hoffnung. So, aber irgendwann einmal ist dann aus in dieser ganzen institutionalisierten, gestützten und geschützten Umgebung. Ja? Da musst du raus in die Welt. Und der wollte dann logischerweise, dass der dann nicht dann beim McDonald's an Arbeiten anfängt. Mhm. Ja? Und hat verschiedenste Institute, wollte halt mit seiner Ausbildung einen einigermaßen guten Job, hat ein Jahr lang gesucht. Und dann hat er sich umgebracht. Ja, ich könnte jetzt, allein dazu könnte man zum Suizid in der Adoleszenz, der geht wie eine solche in der ganzen Welt, von China bis in die USA. Ja. Und zwar unter Männern hauptsächlich. Man weiß halt zum Beispiel auch, dass die Schule, also die unsere immer noch hauptsächlich existierende Schule des 19. Jahrhunderts, ja, dass die überhaupt nicht den Entwicklungsprogramm von Jungen entspricht. Ja.
Von Mädchen
also im
schon
Grunde genommen müssten wir Jungen vom 6. bis nicht nur aus der Krippe und aus der Kita rausholen, Buben, ja, sondern bis zum 10. Lebensjahr. Und sagen, geht's in den Wald, geht's auf die Rollerbahn, geht's auf die, egal was, geht's raus, tobt euch aus, ja, macht dies oder jenes, schaut euch das an, was euch interessiert. Ja. Das größte Genie, unter Anführungszeichen, oder Universal-Genies, wie man es halt so schön nennt, Leonardo da Vinci, der ist völlig unbeschult. Ja? Der ist in der Toskana, wie jetzt die ganze Geschichte ja nicht auch wieder seine Kindheit hier ausbreiten, aber der war draußen. Heute, weil das Problem ist, wenn man im Westen, wenn man so den Fokus auf die Leistung hat, auf das Ergebnis.
Höher, schneller, weiter.
Und der war, wie so viele andere, hat so viel erfunden. Mona Lisa etc. und die anderen auch.
Anatomie.
Ja, und das will man. Und irgendwann hat man natürlich möglichst, um die Macht über andere auch zu haben. Und die europäische Kultur glaubt ja, dass die Macht und die Führung oder seine Berufung auf dieser Welt ist, dass sie so gebildet ist, dass sie so viel erfindet wie kein anderer, so viel produziert wie kein anderer. Nur was sind die Voraussetzungen? Man hat vergessen zu schauen, wie wird das gebildet. Man will nur noch sozusagen den maximalen Ertrag, möglichst schnell, möglichst umfassend und möglichst gleich. Und irgendwann hat sich da in der Geschichte der Menschheit eingeschlichen, je früher, desto besser. Weil was Hänschen nicht mehr lernt, lernt Hans nimmer mehr. Und genau das ist aber falsch.
Ja? Was machen wir heute? Ne?
Und das weiß man heute auch aus unterschiedlichsten Wissenschaftsbereichen. Mhm. Und dennoch geht das vom Staat gezielt gefördert und von den Eltern, die glauben auch daran, mit dieser ganzen Frühförderung. Auf, da geht es um was ganz was anderes. Die Eltern sehen ja wissen, oder die meisten sehen ja gar nicht, wie sie missbraucht werden. Dem Staat geht es nicht darum, dass dann da am Ende möglichst viele
gebildete Bürger rauskommen,
sondern labile, kranke Menschen, die zur Wahl gehen, obwohl sie nichts mehr zu wählen haben, die ich leicht herumschieben kann, die nicht mehr liebesfähig sind, ja, empathiefähig sind. Das ist das Beste. Also so teile und herrsche. So leicht haben es eigentlich die Machthabenden noch nie gehabt. Man muss sich das mal vorstellen, was da an Korruption in den sogenannten Demokratien seit 10, 15 Jahren wieder läuft. Man dient nur noch der Wirtschaft und der
schnöden Mammon.
Dem schnöden Mammon. Ja? Denen hat man die Macht abgegeben. Ja, und wenn ich halt als Politiker versagt habe, dann komme ich an einen anderen Posten. Und wenn ich, so wie die Chefin vom Internationalen Währungsfonds, Legard, glaube ich, heißt, die jetzt, die ist eigentlich vor ein paar Jahren verurteilt worden in Frankreich. Wegen Betrugs oder Steuerziehung oder irgendwas, ja. Man hat sie nur keine Strafe ausgesprochen. Und die wird jetzt Chefin der Europäischen Zentralbank. Also,
sie hat bewiesen, dass sie funktioniert.
Genau. Also, jeden Hühnerdieb in unserer Gesellschaft sperrt man ein. Ja?
Ja.
Aber in dem System ist so, dass das sozusagen je besser, also wie skrupelloser, desto höher steigst du auf.
Ja? Je mehr Menschen du umbringst, aber das sage ich das ganz, ganz schlimm, je mehr Menschen du umbringst und je mehr du missbrauchst, desto höher kommst du. Also jetzt George Bush, Krieg und Hitler meinetwegen oder so.
Ja, aber dann schauen wir mal, wie die sozialisiert wurden.
Ja.
Mit Menschenwelten, Weltbildern, die aufgewachsen sind. Und mit welchen Menschen und Weltbildern ein Gandhi und Co. aufgewachsen sind.
Was bräuchten wir für die Jugend? Was müsste sie tun? Also, oder wie müsste die Jugend und die Kindheit gestaltet werden, dass wir Da Vinci wieder zum Leben erwecken?
Und vor allem auch Mahatma Gandhi.
Ja, alle Typen.
Diese
das ist nur ein Synonym.
Bräuchten wir, glaube ich, nach dem Jahr, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele 100 Billionen jährlich wieder in Rüstung fließen? Überhaupt kein Thema übrigens.
Ich glaube, zwar fast 2 Billionen.
Was mich so fasziniert, also wenn wir schon bei der Jugend sind, ja, Friday for Futures und diese ja da jetzt ein von sich aus ja auch wollen und eingespannt, wenn ich will, das wäre, könnte man vielleicht eine eigene Sendung machen. Aber ich will jetzt nicht näher drauf eingehen. Mhm. Ja. Aber was mich erschreckt ist, überhaupt niemand. Es gibt also keine Friedensbewegung mehr auf dieser Welt. Und da sieht man mal, wie, also dass diese ahistorische, also das Geschichte, ja auch aus allen Schulen weitgehend verschwunden ist, hat ja auch seinen Grund. Mhm. Und das Wenige, wenn nur ganz paar bestimmte Dinge vermittelt, reicht über das 19. Jahrhundert nicht hinaus, im Wesentlichen. Ja? Und aber niemand fordert mehr weltweit wie in den 60er, oder 70er Jahren Abrüstung. Das, was heute eigentlich Kinder am allermeisten fordern müssten und Jugendliche ist, verschrottet, vernichtet alle Atombomben. Hm. Und Massenvernichtungswaffen oder am besten alle Waffen.
Wie viele Themen?
Waffen, das zeigt die Geschichte, die produziert werden, werden irgendwann noch einmal in irgendeiner Form gebraucht.
Und sie produzieren Tod.
Ja. Und spätestens eigentlich nach dem, und das kommt auch in Europa, werden genau das System, spült nur noch solche Menschen nach oben. Die Trumps, die kommen auch früher oder später nach Europa an die Macht. Nur werden sie sich anders gebären. Ja? Die haben, das hat, muss ich einen anderen Historiker auch wieder mal Harari, aber das ist eine präzise Aussage. Ja? Die totalitären Führer des 21. Jahrhunderts werden keine Uniformen mehr tragen. Und die in Europa, die Trumps in Europa, die haben keine Krawatte, die werden sich biologisch ernähren.
Veganer,
die werden zu sich nehmen, die essen sogar vielleicht vegan, die sind attraktiv wie Macron und Co. Die haben also den perfekten Schein.
Auf es gibt ja dieses Sprichwort von irgendeinem, ich weiß nicht mehr, wie der heißt.
Aber sie werden dem Kapital, sie werden der Zerstörung, sie werden dem Kapital und der Zerstörung letztendlich dienen. Hm. Also Europa war immer besonders gefährdet, sich täuschen zu lassen, wie kaum eine andere Kultur. Darum ist es ja auch immer wieder so tief gefallen. Ja? Und, aber das Spannende ist, alles, was man tun müsste, ist zu schauen, wie, was für ein Verhältnis, vor allem zuerst ja in Europa und dann in den USA, wo das dann noch extremer wurde, was ist eigentlich hier in den letzten 200 Jahren in der Art und Weise, wie wir Kinder aufziehen, passiert? Denn das, was wir als Erziehung bezeichnen, ist ja völlig neu. Und es wurde zuerst hier im christlichen Abendjahr dann bis zum Exzess getrieben. Ja? Während aber die positiven, sage ich es jetzt vereinfacht, Persönlichkeiten dieses Kontinents genau so nicht sozialisiert wurden. Also das müsste man sich einfach nur mal genau wieder mal anschauen und handeln. Und Kinder, die nicht Liebe erfahren haben, können keine Menschen werden, die lieben. Und Kinder, die...
Die auch Liebe geben können. Ne?
Und die Liebe geben
oder
können.
Oder schätzen.
Ja? Weiß so viel von der narzisstischen Gesellschaft. Eine narzisstische Gesellschaft und eine empathielose Gesellschaft gibt es Dutzende wissenschaftlich. Und das hängt ja zusammen. Das eine bedingt das andere. Man weiß zum Beispiel heute, dass das der Verlust des kindlichen Spiels, der ja einhergeht mit dieser frühen Sozialisierung, die meisten Eltern glauben, in Krippe und Kindergarten spielen nicht die Kinder den ganzen Tag. Stimmt überhaupt nicht. Ja. Ich bekomme von... Seit Erscheinen meines Buches auch immer wieder Mails von teils anonym, aber auch manche, die haben überhaupt kein Problem, mir gegenüber sich zu nennen, aus Kitas, also Kindergärten und Krippen, die zu mir sagen, lieber Herr Hütter, das, was Sie da alles benennen, in Wirklichkeit, also ist noch viel schlimmer. Aber es sieht keiner. Die Eltern sehen es nicht, die Gesellschaft sieht es nicht.
Mhm.
Und was ich nicht sehe,
was ich nicht sehe, nehme ich nicht wahr. Michael, ja. Ich danke dir für dieses Gespräch.
Ich
glaube, was überdeutlich wird, wir müssen völlig umdenken, wie wir Kinder behandeln und wie wir Jugendliche dressieren. Da kommt am Ende ein Diktator raus oder ein Narzisst oder so. Da kommt am Ende nichts Gutes für die ganze Gesellschaft raus.
Dann müssen sie vor allem wieder reinführen in die Gesellschaft.
Ja. Mit Liebe. Und wir also wir und müssen sie bewusst, wieder mit Liebe nähern.
Wie absurd das ist zu sagen, wir müssen sie zuerst wegsperren, damit sie dann in dieser Gesellschaft leben können.
Die müssen sie erst fertig modellieren.
Ist doch absurd.
Das ist total
das machen
absurd.
Die Tiere ja auch nicht.
Das ist total absurd. Ich habe noch nie gesehen, dass Tiere das tun. Die schicken die nicht irgendwo. Es gibt zwar im Tierreich auch Kinderschulen und so weiter, das gibt es alles. Auch Delfinschule ist ja bekannt. Ne? Aber die lernen da etwas ganz anderes. Die gefährden niemals ihre eigene Art.
Und vor allem ist es gefährlich, was sie machen. Also wir sollten...
Mehr Empathie. Wir sollten...
Die Grundlagen dessen, es ist in uns. Kommen wir zurück zu den Babys.
Ja.
Es ist in uns.
Ja.
Wir brauchen das nur wieder wachsen lassen. Und nicht zerstören.
Michael, nochmal, ich danke dir für dieses super Gespräch.
Ich danke auch für die Einladung.
Und ich danke dir für dieses wirklich ganz tolle Buch. Ich glaube, also ich habe schon viele Bücher über Kinder, Jugendliche, Erziehung, Bildung und so weiter gelesen. Aber das hier ist mit Abstand das Beste, das ich je gelesen habe. Und ich glaube, das ist eines der besten Bücher über dieses Thema, das es wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum gibt. Und wir brauchen... dieses Buch ganz dringend. Ja, wir müssen morgen schon damit oder heute schon damit anfangen, was hier drin steht. Das empfehle ich jedem Lehrer, jedem Pädagogen, jedem Psychologen und jedem Vater und jede Mutter. Oder auch jungen Erwachsenen, die sagen, oh, weißt du was, wir sind verheiratet, wir möchten jetzt mal ein Kind haben. Lest bitte dieses Buch einmal durch. Das war eine weitere Sendung, Empathie. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.